Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Bedrohung kommt nicht nur von rechts oder sagen wir egal welchen extremen Polen, sie kommt vor allem auch aus der Untätigkeit der bisherigen Regierungen, wo viele das Gefühl haben, hier wird das Land eben im Moment nicht so gut regiert, wie es nötig wäre.
Die Schriftstellerin Jagoda Marinic, die gestern Impulsgeberin war eines Symposiums des Netzwerks Die Vielen. Da sollte es darum gehen, was ganz praktisch gegen Rechtsextremismus getan werden kann. Gleich mehr dazu. Und die von Jagoda Marinic angesprochene aktuelle Politik, die ist auch Thema dieser Sendung. Mit dem Philosophen und ehemaligen Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin habe ich über die Lüge in der Politik gesprochen und deren Folgen für die Demokratie. Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Abend. Und als erstes schauen wir nach Frankreich. Heute gab es die erste Gelegenheit für einen Blick in die nach dem Großbrand von 2019 wiederhergestellte Kathedrale Notre-Dame. Aber nur für wenige, allen voran Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und 1200 Handwerker. Mit dabei war auch unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Christiane, wie fühlt sich das denn jetzt an, wenn man in diese sanierte Kathedrale kommt? Als würde man in ein historisches Monument gehen oder in einen Neubau?
Auf keinen Fall wie in einen Neubau, schon ein historisches Monument. Aber es macht einen natürlich stutzig, wenn man in so eine mittelalterliche Kathedrale kommt, dass die einen solchen Glanz ausstrahlt. Der kommt vor allem von dem weißen Stein, der wirklich extrem hell ist. Viel Licht auch durch die gereinigten, restaurierten, auch sehr farbenfrohen Fenster. Dann kommen dazu diese funkelnden goldenen Kerzenleuchter, goldene Ornamente und so weiter. Philippe Jost, der Verantwortliche für die Baustelle, hat heute gesagt, davor war Notre-Dame ein dunkler Tunnel, und ich finde, das trifft es ganz gut, dieser Vergleich. Besonders deutlich auch, wenn man sich anguckt, die Kapelle Saint-Marcel im Chorumgang. Da sind die Wandgemälde gereinigt worden, haben jetzt natürlich viel intensivere Farben. Manche sagen auch einen Effekt wie die Sixtinische Kapelle. Also ich würde sagen, nicht der Effekt von einem Neubau, sondern einfach nur, dass da sehr gute Spezialisten am Werk waren.
Ja, und die ein oder andere historische Schicht, jedenfalls die Patina, geht dann natürlich auch verloren. Einiges ist ja tatsächlich auch wirklich neu, also nicht rekonstruiert. Wie passt das zusammen, diese neuen Elemente mit der historischen Architektur?
Also ich würde das ein bisschen unterscheiden. Neu ist ja zum Beispiel das Taufbecken am Eingang aus Bronze, sehr schlicht. Ich finde, das fügt sich sehr gut ein. Das ist einfach ein toller Blick, wenn man dieses schlichte Becken mit einem sehr feinen Kreuz darauf sieht und dann dahinter der Blick in die Kathedrale mit den gotischen Säulen rechts und links, den Spitzbögen und dann in der Verlängerung dieses zarten Kreuzes des Taufbeckens am anderen Ende das große, massive Goldkreuz von Marc Couturier. Das ist ja auch modern, 1995. Ist es in die Kathedrale gekommen. Also das ist eine tolle Verbindung. Der Altar hat mich persönlich etwas überrascht. Ich finde, das ist doch ein sehr massives liturgisches Ausstattungsstück, das auf den ersten Blick nicht so gut zu dieser Kathedrale passt. Aber es ist natürlich auch ein Blickfang. Sehr minimalistisch, ja, aber eben auch ein Blickfang und insofern vielleicht doch auch angemessen für einen Altar, könnte man sagen. Ein Wort noch zu dem, was identisch geblieben ist. Es ist ja tatsächlich das meiste. Mich fasziniert unter anderem das Gebälk unter dem Vierungsturm. Da ist Präsident Emmanuel Macron ja heute auch hochgegangen bei seinem Rundgang. Ein mittelalterliches Gebälk aus dem 13. Jahrhundert ursprünglich, das man auch der Wald nennt, weil es so dicht ist und auch riecht wie im Wald. Das wurde sehr aufwendig restauriert und wieder aufgebaut. 1200 Eichen in ganz Frankreich sind dafür ausgesucht worden. Man hat sie mit den damaligen handwerklichen Methoden bearbeitet, extra Werkzeuge dafür gemacht, aber auch mit moderner Technik, um die Stabilität zu sichern. Also das ist alles einfach sehr aufwendig gewesen.
Ja, aufwendig und eine nationale Kraftanstrengung, muss man sagen. Und das in 5 Jahren, tatsächlich wie Emmanuel Macron 2019 angekündigt hatte. Diese Aufgabe der Restaurierung, die hat man sehr ernst genommen in Frankreich, obwohl die Kathedrale ja eigentlich doch eher ein Symbol für die Monarchie ist. Ist sie jetzt mittlerweile ein Symbol für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Also ich würde sagen, dass dieser Moment, es geht ja noch weiter, nächstes Wochenende sind ja die offiziellen Eröffnungsfeiern dann, dass das einen Moment der Einheit schafft. Denn das Interesse ist riesig, das weiß man aus Umfragen. Viele Französinnen und Franzosen wollen in diese Kathedrale kommen. Ich denke, das wird nach diesen Bildern jetzt noch mehr sein. Und Emmanuel Macron, Sie haben es schon kurz gesagt, hat ja heute den Handwerkerinnen und Handwerker und auch den Spendern gedankt, die ins Kirchenschiff kommen durften, wie auch ein paar Journalisten. Er hat zu ihnen Ihnen gesagt, Sie haben aus Kohle Kunst gemacht. Sie waren das Gegengift zur Niedergeschlagenheit durch den Enthusiasmus, mit dem Sie diese Herausforderung angenommen haben. Also er ist da etwas poetisch geworden, hat auch davon gesprochen, dass diese Handwerkerinnen und Handwerker gezeigt hätten, dass jede Frau, jeder Mann wichtig ist, indem sie aus dieser Baustelle die Metapher des Lebens der Nation gemacht haben. Also man sieht das schon, er hat das nochmal richtig genutzt, natürlich auch darauf hinzuweisen, dass er es ja war, der 2019 dieses Ziel gesetzt hat, wir bauen es innerhalb von 5 Jahren auf. Aber das Lob hat er heute den Handwerkern gelassen, die das geschafft haben.
Christiane Kess war in der Kathedrale Notre-Dame in Paris, die heute nach der 5-jährigen Sanierung zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Der reguläre Besuch, Christiane Kess hat es gerade gesagt, ist wieder möglich vom Sonntag nächster Woche an. Vielen Dank. In Deutschland wird seit der Veröffentlichung des internen FDP D-Day-Strategiepapiers gestern Abend diskutiert über politische Strategien und Anstand in der Politik, und regelmäßig fällt heute der Begriff Lüge, weil der inzwischen zurückgetretene Generalsekretär Bijan Djirsaray und andere zunächst gesagt haben, es gäbe gar kein solches Papier. Die Behauptung sei eine Frechheit. Der Ausstieg aus der Ampelkoalition wäre demnach dann nicht geplant und provoziert gewesen und nicht Teil eines taktischen Kalküls, um sich eine bessere Ausgangsbasis für Wahlen zu verschaffen. Ich habe vor der Sendung mit dem Philosophen und ehemaligen Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin gesprochen. Herr Niederrümelin, Sie selbst waren in der Politik Teil des Bundeskanzleramts. Sie kennen das von innen. Wie nehmen Sie den Lügenvorwurf an die FDP heute wahr?
Naja, es ist ja völlig klar, dass da gelogen worden ist. Das ist ja wohl auch der Hintergrund dieser beiden Rücktritte, die wir heute erlebt haben. Es ist ja behauptet worden, dass es nicht geplant war, dass es auch D-Day, der Ausdruck, nicht vorgekommen sei und so weiter. Das ist natürlich alles jetzt widerlegt. Insofern, dass es eine Lüge war, ist völlig klar. Die Frage ist, wie man das dann bewertet.
Ihre eigene Erfahrung aus der Politik, ich will jetzt nicht darauf hinaus, ob Sie selber lügen mussten, aber wie groß ist der Druck, der zu solchen Situationen möglicherweise führt?
Ja, also ich glaube, gerade die Politik muss sehr aufpassen. Also die Öffentlichkeit, die politisch interessierte Öffentlichkeit, die muss ja davon ausgehen, dass das, was die Politikerinnen und Politiker ihnen sagen, im Großen und Ganzen der Wahrheit entspricht, weil sie ja kaum Möglichkeiten haben, das im Detail zu überprüfen. Ja, in der Demokratie wählen wir Menschen, die sind in hohen Ämtern, zum Beispiel Ministerämtern. Wir können das im Detail selber aus eigener Erfahrung nicht kontrollieren. Also sind wir darauf angewiesen, dass wahrhaftig kommuniziert wird. Von daher glaube ich, die Politik ist nicht gut beraten, diese Sensibilität, die man auch daran erkennt, dass es immer wieder Rücktritte gegeben hat, nicht nur diese, sondern viele Rücktritte, wenn ein Politiker der Lüge überführt wurde. Das ist eine besondere Sensibilität, die in der politischen Sphäre, in der Demokratie existiert, und die dürfen wir nicht abwracken, jetzt vielleicht so unter dem Vorzeichen von Rechtspopulismus und dummem Quatsche, was man zum Beispiel auch in amerikanischen Wahlkämpfen erlebt.
In Ihrem aktuellen Buch Ähren im Wind beschreiben Sie das noch mal ein bisschen grundsätzlicher. Sie schreiben nämlich, die Lüge sei das Ergebnis einer Verschiebung von der Wahrheitssuche zur Vorteilssuche.
Ja, genau. Also wenn wir strategisch kommunizieren, wenn wir uns immer überlegen, was muss ich sagen, damit ich gut ankomme, damit ich einen anderen Vorteil, zum Beispiel beim nächsten Wahlgang habe, dann entsteht zwangsläufig für alle, die das durchschauen, ein umfassendes Misstrauen. Weil ich kann ja im Einzelnen gar nicht feststellen, was ist jetzt Lüge und was nicht. Wenn also auch nur ein gewisser kleinerer Prozentsatz gelogen ist, kann ich in jedem einzelnen Fall wieder mir überlegen, ja Moment, was spricht eigentlich dafür, dass jetzt die Wahrheit gesagt wird. Das heißt, gewissermaßen verliert dann die Botschaft, das, was man sagt, an Wert dadurch. Und es gibt auch in der Philosophie und in der Psychologie immer wieder so, die Vorstellung, ja, wir lügen doch sowieso die ganze Zeit und Lügen sind doch gar nichts Schlimmes und warum diese Verdammung und so weiter. Da sage ich, Vorsicht, ihr müsst begrifflich klar sein. Wenn ich sage, mir geht's gut und mir geht's nicht so gut, dann ist es keine Lüge, weil kein Mensch bei der Frage, wie geht's Ihnen, eine wahrhaftige Antwort erwartet. Aber wenn ich gefragt wurde, gab's ein Strategiepapier oder gab's eine Strategie, und ich sage, die gab's nicht, dann geht das Publikum davon aus, das stimmt. Also, wenn man das sagt, wissend, dass das nicht der Fall ist, ist es eine Lüge. Und Lügen sind fast immer unzulässig, weil sonst nämlich unsere Kommunikation am Ende schweren Schaden erleidet.
Und das gilt für alle Bereiche der Kommunikation, also zum Beispiel auch für uns Journalistinnen und Journalisten.
Ja, eindeutig. Es ist so, im sozialen Nahbereich haben wir sozusagen Korrekturmöglichkeiten. Erstmal hat man da mehr Spielräume, um selber sich ein Urteil zu bilden und zu überprüfen. Hat jetzt meine Partnerin sehr wahrscheinlich die Wahrheit gesagt, als sie berichtet hat, das und das habe ich mit den Kindern besprochen. Die Kinder erzählen dann auch. So, das heißt, da gibt es Kontrollmöglichkeiten, die gegenüber Medien oder gegenüber der Politik so nicht existieren. Das heißt, gerade dort, wo diese Kontrollmöglichkeiten geringer sind, ist man darauf angewiesen, dass diejenigen, die es genau wissen müssten, also auch in den Medien, die Fachleute, die über bestimmte Bereiche berichten, über die sie sich genau informiert haben, oder eben die Politik, die Öffentlichkeit wahrhaftig informiert. Die können sich mal irren, aber sie müssen selber von dem, was sie sagen, überzeugt sein.
Sie nennen das einen Vertrauensvorschuss, von dem die Demokratie lebt und damit ja auch Journalistinnen und Journalisten, genau wie Politikerinnen und Politiker.
Ja, die Demokratie ist ja irgendwie was ziemlich Merkwürdiges. Also die Athener, die hatten das Vertrauen nicht. Die haben gesagt, wir wählen per Los aus der Bürgerschaft die Leute aus, die dann entsprechend Verantwortung tragen. Und das ändert sich immer wieder. Das heißt, wir selber, das Volk, ja, das regiert unmittelbar. Wir haben ein anderes Modell. Wir wählen Menschen für bestimmte Perioden in die Parlamente. Diese wählen dann eine Regierung. Das heißt, das ist nur indirekt kontrollierbar. Wir sind nicht dabei als Bürgerinnen und Bürger. Wir haben professionelle Politik. Und deswegen ist das so ein sensibler Bereich. Die Demokratie, die Kontrolle dessen, was da passiert. Auch dass wir am Ende als Bürgerschaft entscheiden über die Richtung der Politik, setzt davon aus, dass wir uns ein Urteil bilden können. Und wir sind sowieso nicht in allen Gebieten Fachleute, aber da müssen wir wenigstens so weit informiert sein, dass wir da Orientierung haben.
Die Lüge ist ja in der Politik kein neues Phänomen. Da fallen einem gleich amerikanische Präsidenten ein, auch Franz Josef Strauß, Barschel, Kohl. Dennoch, Sie argumentieren, das ist in der Gegenwart eher ein strukturelles Problem. Was hat sich da geändert?
Ja, naja, wir blicken auf eine lange Phase zurück, in der auch in den Universitäten die Postmoderne dominierte. Die sagte, naja, vergesst das alles mit der Objektivität und der Wahrheitssuche.
Alles nur Konstruktion.
Alles Konstruktion, alles Konstrukte im Sinne kultureller Konstrukte. Das war immer falsch, aber jetzt sieht man, wie gefährlich es ist. Ich habe manchmal gesagt, Berlusconi hat es vorgemacht, postmoderne Politik, wie man das macht. Da geht es nur um die Botschaft, nie um die Realitäten, sondern nur, wie komme ich an, mit welchen Sprüchen und in der Hoffnung, dass die Leute sich wohlfühlen, wenn sie bestimmte Botschaften bekommen und dann nicht mehr genau hinschauen, was eigentlich passiert. Und Trump ist gewissermaßen der beste Schüler von Berlusconi. Ich weiß nicht, ob er seine Regierungszeit studiert hat. Also diese lockere, spielerische, alles ist verflüssigt, ja, nichts ist klar, nichts lässt sich überprüfen, Realität ist immer subjektiv oder abhängig von kulturellen Kontexten. Das fällt uns jetzt im Zusammenhang auch mit Social Media und mit den digitalen Kommunikationsstrukturen, fällt uns das jetzt auf die Füße.
Wenn wir uns nochmal den aktuellen Fall anschauen, dann geht es ja nicht allein darum, dass jemand hier die Existenz eines Papiers verneint hat. Wenn es darum tatsächlich ging, die Ampelkoalition geplant scheitern zu lassen, dafür eine Dramaturgie zu entwickeln, nach der die eigene Partei dann am Ende als möglichst entschlossen und besser wählbar dastehen sollte, dann ist das ja auch eine inszenierte Aufführung. Damit nicht auch eine Lüge, weil Überzeugungen und Emotionen nur gespielt sind, und zwar mit Kalkül?
Also Lügen müssen auch nicht immer in der Gestalt vorkommen, dass man etwas sagt, was nachweislich falsch ist und was die Person wusste, dass es falsch ist, sondern es gibt auch die ganzen impliziten Lügen, also mit Mimik, Gestik. Man kann zum Beispiel freundlich, lachend auf jemanden zugehen, jemanden umarmen, obwohl man ihn hasst. Ja, das ist dann ebenfalls eine Form von unwahrhaftigem Verhalten. Ja, man vermittelt einen Eindruck, die andere Person kann glauben, dass sie Sympathie haben. Sie hat Gründe zu glauben, dass sie Sympathie haben. Sie wissen, dass die Person diese Gründe hat. Sie wissen aber, dass das falsch ist. Ja, sie haben also bewusst etwas suggeriert, von dem sie wussten, dass es falsch ist. Das ist eine andere Form der Lüge. Und in diesem Fall geht es ja nun nicht um eine einzelne Äußerung, sondern es geht ja offenbar um eine Strategie. Ja. Es sollte also eine bestimmte Form des Bruchs mit der Ampel sollte gut vorbereitet passieren und die Öffentlichkeit sollte meinen, dass da nichts vorbereitet ist, sondern dass das eben aus dem Augenblick und aus der Verantwortung, aus der staatspolitischen erfolgt. Und das ist schon recht massiv.
Dieses Aushandeln der demokratischen Parteien, das bedarf ja einer gewissen Offenheit, ein Willen möglicherweise seine eigene Meinung widerlegt zu sehen mit guten Argumenten, die dann das beste Gesamtergebnis bringen würden. Bringt die Lüge dieses Prinzip des Aushandelns in Gefahr?
Ja, das meine ich. Also die Vorstellung ist ja die, dass wir nicht nur Interessengegensätze haben und Kompromisse finden müssen, um mit diesen Interessengegensätzen angemessen umzugehen, niemanden unterzubuttern, faire Lösungen zu finden, sondern wir haben ja auch große unterschiedliche Meinungskomplexe. Ja, sie treffen aufeinander, Parteien werden zusammengehalten durch auch bestimmte Dogmen, die nicht so leicht in Frage gestellt werden können. Trotzdem muss man in der Politik so eine mittlere Ebene finden, die grundlegenden Dogmen, ja, christliches Menschenbild oder nicht christliches Menschenbild und sowas, das wird man nicht aushandeln können in der Politik. Aber eine mittlere Ebene, auf der man diese ganz grundlegenden Fragen ausklammern kann und einen Weg findet, gemeinsame Einschätzung der Realitäten vor allem zu entwickeln, weil ohne eine gemeinsame Realitätsvorstellung lässt sich ja politische Praxis nicht gestalten. Ja, also wenn das zu weit auseinanderklafft, dann bekommen wir ein sehr grundlegendes Problem. Ich glaube, dass man das in den USA ganz gut jetzt verfolgen konnte in letzter Zeit, was das für eine Gefahr für die Demokratie ist.
Julian Niederrümelin über die Lüge in der Politik und die Schäden, die dadurch für die Demokratie folgen. Wie man die Demokratie schützen kann und welcher Aufgabe dabei der Kultur zukommt, darüber wurde gestern in Berlin diskutiert, bei einem Symposium des Netzwerks Die Vielen. Darin zusammengeschlossen haben sich 2017 rund 4.500 Kultureinrichtungen, die etwas tun wollten gegen Angriffe auf die Kunstfreiheit von Rechtsextremen und sich einsetzen für eine offene Gesellschaft. Es gab Demonstrationen und Erklärungen, seitdem Fortbildungen und Kampagnen und gestern eben ein Symposium in Berlin mit dem Titel Ratschlag der Vielen. Handeln gegen Rechtsextremismus. Wie viele Ratschläge da zusammenkamen in 10 Stunden Diskussion, weiß Barbara Behrendt.
Die Liste mit rechtsextremistischen Übergriffen oder Einschüchterungsversuchen der AfD gegen Theater, Bibliotheken, Kunstvereine ist lang. Brandanschläge, Störungen von Veranstaltungen, Shitstorms. Aber auch strategische AfD-Anfragen im Stadtrat gehören dazu. Und zwar von Memmingen bis Bremen. In Berlin würde die AfD dem Maxim-Gorki-Theater und dessen postmigrantischem Ensemble alle Mittel streichen, wenn sie könnte. Man lauscht also gespannt, welche Ratschläge der Verein Die Vielen erarbeiten wird. Nach 10 Stunden Diskussion der Geistesblitz. Wir gründen eine Arbeitsgruppe. Es ist wahrlich bitter zu hören, dass sich unter den Mitgliedern bislang nicht einmal verbreitet hat, wo kostenlose Rechtsberatung gegen Angriffe von rechts außen zu finden ist. Statt Menschen einzuladen, die solche Übergriffe bereits erlebt haben, wird im Workshop eine Debatte geführt, unter welchen juristischen Vorzeichen ein AfD-Verbotsverfahren machbar wäre. Kein Wunder, dass eine Teilnehmerin aus Thüringen offenbar mittags abreist. Mit theoretischen Fragen kann sich nur beschäftigen, wer keine drängenderen Probleme hat. Die AfD, das muss man so hart sagen, hätte sich beim Blick auf diesen Tag ins Fäustchen gelacht. Dabei hatten die prominenten Gäste im Panel am Vormittag wichtige Gedanken mitgebracht. Die Publizistin Jagoda Marinitsch fragte angesichts des finanziellen Kulturkahlschlags in Berlin, ob sich die Szene in den vergangenen Jahrzehnten nicht zu wenig auf ihre Kunstfreiheit berufen habe.
In den letzten Jahren ist die Politik oft dazu übergegangen, die Kultur aber doch zu dem Ort zu machen, der alle großen Fragen aushandeln soll. Kunst ist frei, aber Geld gibt's nur, wenn ihr Dinge tut, die uns wichtig sind. Ich frage mich, ob so Filme, die ich liebe, italienische Filme oder französische Filme, wo es manchmal ums Lieben geht, ums Verlieren, überhaupt noch relevant wären. Da passiert ja nichts, was man heute kulturell fördern würde. Auch das war schon ein Problem, dass wir uns da nicht gewehrt haben, sondern in Workshop gegangen sind, wie mache ich bessere Projektanträge.
Die Einverleibung der Kunst durch die Politik ist zu groß, sagt sie. Wählen Menschen die sogenannte politische Elite ab, wie in den USA, wählen sie damit auch die Kultur ab. Denn die hat sich mit den Projekten der Elite gemein gemacht. Der Hamburger Kultursenator Carsten Broster sieht das ähnlich.
Mir rollen sich immer innerlich die Fußnägel auf, wenn ich diese Reden höre, in denen dann tatsächlich gesagt wird, die Künste haben die Demokratie zu schützen, die Kultur habe der Kitt von Gesellschaft zu sein und all so Sachen. Das ist halt analytischer Unfug.
Wo ist das Selbstbewusstsein der Kunst, fragt Marinitsch. Einer Kunst, die die Stadt Berlin erst groß gemacht hat und die im Zuge der vorgelegten Kürzungen nun ums Überleben ringt. All das sind keine neuen Gedanken, doch sie waren lange nicht en vogue. Während der Corona-Pandemie hat die Kulturszene schließlich verzweifelt versucht, ihre Systemrelevanz zu behaupten. Wer nun meint, dass die Kürzungsdebatte beim Thema Rechtsextremismus nichts verloren hat, irrt. In Berlin etwa kommen die radikalen Einschnitte zwar federführend von der CDU. Letztlich setzt die Partei allerdings das um, was die AfD gefordert hat. Sämtliche Projekte und Einrichtungen, die für Diversität, Inklusion und queere Kunst stehen, werden abgeschafft. Falls das durchgeht, streben verschiedene Initiativen Verfassungsklagen an. Denn die Kürzungen missachten das Recht auf Gleichbehandlung. Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat sieht im Agieren des Kultursenators Joe Giallo eine Veränderung des politischen Klimas.
AfD wirkt. Nämlich vor 30 Jahren ist das Schillertheater geschlossen worden. Und der damalige Kultursenator Mumin hat das gemacht. Aber es war vollkommen klar, damit ist seine Karriere im Kulturbereich zu Ende. Und das war auch so. Der Unterschied jetzt bei Joe Giallo ist genau das Gegenteil. Es wird gesagt, also wenn er das erfolgreich macht, dann wird er der nächste Kulturstaatsminister auf der Bundesebene sein. Und das, glaube ich, ist genau dieser Punkt, dass also eine Veränderung des Denkens sich durchsetzt. Und ich glaube, wir der etwas entgegensetzen müssen.
Bei diesem Thema wird zuletzt dann doch noch Kampfbereitschaft spürbar. Für einen echten Realitätsabgleich beim Thema Rechtsextremismus sollten sich die vielen das nächste Mal aber besser in Thüringen treffen.
Jetzt aber haben Sie sich erstmal in Berlin getroffen. Vom Symposium Ratschlag der vielen Handeln gegen Rechtsextremismus gestern berichtete Barbara Behrendt. Die deutsche Filmwirtschaft sieht bitteren Zeiten entgegen offenbar. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Laut Umfrage unter den Mitgliedern der Produktionsallianz, ein Zusammenschluss von Produzentinnen und Produzenten aus Film, Fernsehen und audiovisuellen Medien, schätzen mehr als 2/3 der Befragten die wirtschaftliche Lage der Branche als schlecht ein. Im vergangenen Jahr war es nur etwas mehr als die Hälfte. Besonders das Element Fiction macht derzeit Verluste. Hier gaben 80% der Unternehmen an, die Auftragslage sei seit 2022 stark zurückgegangen. Das bisherige Filmförderungsgesetz läuft Ende des Jahres aus. Ob die vom Kabinett beschlossene Novelle 2025 tatsächlich in Kraft tritt, ist aufgrund des Ampelbruchs ungewiss. Von 70% der Befragten heißt es deshalb nun, sollte die Reform scheitern, würden große Teile der Filmfiction ins Ausland verlegt werden. Laut Verband bedeutet das, dass deutsche Geschichten und Kultur nicht mehr aus Deutschland erzählt werden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte dazu heute, die Zahlen seien alarmierend und zeigten, dass schnell gehandelt werden muss. Das werde sie nun auch tun und werde sich dafür einsetzen. Zumindest ein Filmförderzulagengesetz für ein Steueranreizmodell könnte noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. Die mexikanische Schauspielerin Silvia Pinal ist gestorben. 1931 geboren, spielte sie seit Ende der 1940er Jahre in zahlreichen Filmen. Anfang der 1960er Jahre begann ihre Zusammenarbeit mit Luis Buñuel, als dessen künstlerische Muse sie galt. Pinal spielte gleich in mehreren seiner Filme die Hauptrolle, darunter in Der Würgeengel, Simon in der Wüste und Viridiana. Der Film aus dem Jahr 1961 war 16 Jahre lang zur Zeit des Frankismus verboten, erhielt aber dennoch bei den Filmfestspielen von Cannes die Goldene Palme. Wie es dazu kommen konnte, das erläuterte Silvia Pinal einmal selbst mit großer Freude.
Der große Erfolg von Viridiana ist ja bekannt, als einziger spanischsprachiger Film, der je die Goldene Palme in Cannes bekommen hat. Darüber waren wir sehr stolz und dankbar. Weniger allerdings über einen Herrn namens Francisco Franco, der alles, was mit dem Film zu tun hatte, vernichten wollte und fürchterlich wütend war, dass der Film durch die Netze seiner Zensur geschlüpft war. Wir haben allerdings eine Arbeitskopie nach Mexiko schmuggeln können und so konnte dieser wunderbare Film gerettet werden.
Silvia Pinal wurde 93 Jahre alt. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum beschrieb sie heute als Teil des kulturellen Gedächtnisses des Landes.
Die Kulturmeldung mit Antje Allrung. Vielen Dank. Die FDP nach dem Rücktritt des Generalsekretärs, Kämpfe in Syrien und Demonstrationen in Georgien. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.